können ja die unterschiedlichsten Unternehmen sein. Viele kommen und sagen, ich habe ein Problem mit meiner Sichtbarkeit. Wie bewegt sich eigentlich meine Zielgruppe und an welchen Touchpoints, also Berührungspunkte, kann ich die wirklich gut erreichen? Schönheit ist auch ganz klar berechenbar und nicht relativ.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Positionierung ist ja eines dieser Wörter, das man in Marketingrunden schnell mal hört und trotzdem oft erstaunlich bleibt das unklar. Viele Unternehmen können erklären, was sie anbieten, einige können auch sagen, für wen sie arbeiten, aber nur wenige schaffen das auf den ersten Blick erkennbar zu machen, warum gerade sie die richtige Wahl sind. Und darüber spreche ich heute mit Chantal Sebranke. Sie beschäftigt sich mit Visual Marketing, Wahrnehmungspsychologie, SEO, Markenentwicklung und der Frage, wie Unternehmen sichtbar, relevant und begehrlich werden. Ihr Ansatz ist besonders spannend, weil Positionierung bei ihr nicht im Strategiepapier endet. Sie fragt, was sieht der Kunde, was fühlt er, was bleibt hängen? Und passen Bilder, Farben, Sprache, Website, Social Media und Auftritt wirklich zu dem, was ein Unternehmen sein will? Deswegen bin ich sehr froh, dass ich Sie heute hier online zugeschaltet habe und mit ihr sprechen kann. Hallo Chantal.
Ja, hallo. Ganz lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Chantal, viele Unternehmen sagen ja, wir müssen uns besser positionieren. Was steckt aus deiner Sicht meistens wirklich dahinter?
Also häufig steckt dann schon auch ein Positionierungsthema dahinter, aber ich denke, dass nicht unbedingt jeder da die richtige Vorstellung von hat, was Positionierung eigentlich wirklich bedeutet. Auch sowas wie, wir müssen uns spitzer positionieren, ist ja was, was wahrscheinlich jeder schon gehört hat. Wie das allerdings in der Umsetzung dann aussehen kann und wo das vielleicht auch einfach mal nicht gut funktioniert, so eine spitze Positionierung. Das sind ja Dinge, die eigentlich spannend sind. Ne? Das heißt, eine spitze Positionierung kann ja eigentlich vieles sein. Es kann eine spitze Branche sein, in die ich reingehe. Es kann ein spitzes Angebot sein. Das heißt, man hat da schon einiges an Variablen. Und da geht es dann eben darum, wirklich zu wissen, was ist denn für das Unternehmen das Wichtige?
Ist das eher so ein Strategieproblem aus deiner Sicht, ein Sichtbarkeitsproblem oder ein Wahrnehmungsproblem? Warum kommen die Unternehmen zu dir?
Häufig ist es ein strategisches Problem, denn viele fangen an, ja nicht mal unbedingt mit dem Punkt Positionierung. Also viele kommen und sagen, ich habe ein Problem mit meiner Sichtbarkeit, verstehen aber gar nicht, dass ganz viele Punkte davor nicht ordentlich definiert wurden und deswegen auch ein Problem mit der Sichtbarkeit entsteht. Und dann ist Positionierung natürlich ein unfassbar wichtiger Punkt. Da geht es aber für mich auch nicht nur darum, also du hast ja gerade so Sachen auch schon in der Einleitung gehabt wie Unternehmensfarben und sowas, also die klassische Corporate Identity, ne, auch die Unternehmenskommunikation und die ganzen Bestandteile, aus denen die Corporate Identity besteht. Aber da geht es für mich nochmal einen Schritt weiter zurück. Also Marketing baut eigentlich ganz stark ja auf unternehmensstrategischen Punkten auf. Das heißt, wir sollten unbedingt wissen, was sind denn eigentlich die Punkte, mit denen wir den größtmöglichen Gewinn eigentlich erzielen. Wer ist dafür die passende Zielgruppe und wie sieht so eine Customer Journey aus? Und mit diesen drei Dingen zusammen eine Positionierung zu entwickeln, ist das, was strategisch wirklich am allermeisten nachher auf dem Punkt Gewinn auch dann darauf einzahlt und dafür bringt.
Du kommst ja aus dem Visual Marketing und der Wahrnehmungspsychologie. Woran erkennt man denn ganz praktisch, dass eine Positionierung zwar vielleicht auf dem Papier steht, aber beim Kunden nicht ankommt?
Da gibt es ganz unterschiedliche Use Cases tatsächlich für. Ne? Das kommt dann auch wieder ganz stark darauf an, über was sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über Einzelunternehmer, einen Dienstleister? Sprechen wir über eine große Einzelhandelskette? Oder ist es, ich weiß es nicht, also es können ja die unterschiedlichsten Unternehmen sein. Und da entstehen häufig dann ganz unterschiedliche Problematiken. Wenn ich zum Beispiel eine große Einzelhandelskette bin, die vielleicht auch im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mal wieder andere Unternehmen aufgekauft hat oder ähnliches, dann ist es natürlich häufig auch ein starkes visuelles Thema, dass man eigentlich gar kein visuelles Marketing oder dann ist es ja auch Visual Merchandising, ne, also nochmal mehr wirklich am Point of Sale, dass man da einen Wiedererkennungswert schafft. Ist es ein kleiner Dienstleister, in Anführungszeichen kleiner Dienstleister, ne, Einzelunternehmer oder auch bei größeren, ist es häufig ein Thema, ja schon auch von der Corporate Identity, dass man merkt, okay, die ganzen Unternehmens Kommunikation, alle, weiß ich nicht, die Social Media Kanäle, die Webseite, die sprechen alle nicht die gleiche Sprache. Also die Probleme können recht unterschiedlich sein und hängen häufig eigentlich damit zusammen, was der Schwerpunkt des jeweiligen Unternehmens ist.
Du hast ja vorhin schon gesagt, Positionierung muss oder sollte spitz sein. Da gibt es ja die engpassorientierte Strategie etc., die schon fast vergessen ist von Wolfgang Mebes. Und du hast dich auch schon differenziert dazu geäußert. Wie spitz muss die Positionierung wirklich sein und wann wird sie vielleicht sogar zu eng?
Das hängt natürlich immer ganz stark damit zusammen, wie groß eigentlich das Potenzial der jeweiligen Branche ist. Und dann gibt es für mich aber auch Punkte, wo ich der Meinung bin, da macht es gar nicht unbedingt Sinn, sich so spitz zu positionieren. Ein gutes Beispiel sind für mich eigentlich häufig Marketingagenturen. In dem Moment, wo ich mich als Marketingagentur selber viel zu spitz positioniere, habe ich häufig auch schon mal ein Problem. Gerade bei SEOs zum Beispiel, also den Menschen, die Suchmaschinenoptimierung betreiben, das machen wir ja auch und auch ich persönlich mache das unfassbar gerne, gerade auch einfach ein Problem haben, weil jetzt gerade durch diesen Punkt KI-Optimierung oder auch Geo oder wie auch immer dann langfristig der Name dafür sein wird und auch einfach die generellen aktuellen Veränderungen der Markt, wie er ist, dazu führen, dass viele SEOs gerade ein Problem haben mit ihrer eigenen Positionierung. Das Gleiche trifft wahrscheinlich gerade auch auf Text dazu, ne? Und. Also da gibt es eine große Aufzählung auf Basis von, ja, natürlich der Veränderung mit KI gerade. Dann aber auch mal völlig unabhängig von der KI gesehen, gibt es ja dann auch viele große Unternehmen, die man potenziell als Kunde erreichen könnte, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass man zu spitz auf ein bestimmtes Thema positioniert ist. Das heißt, ich finde, eine Positionierung kann häufig dann zu spitz sein, wenn sie nicht zur Zielgruppe, also zu den Personas dann, wenn man mit dem Konzept der Personas arbeitet, nicht hundertprozentig passt. Deswegen würde ich sowas immer in Kombination entwickeln, zu schauen, was sind denn eigentlich die Needs, die meine Zielgruppe haben? Wie sieht die Customer Journey aus? Und wie sollte dann dementsprechend meine Positionierung sein?
Gerade beim Marketing hast du schon recht, es ist schwierig. Man hat ja manchmal mehrere Rollen, ne? Und man hat aber nur ein LinkedIn-Profil. Ne? Was macht man dann?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also gerade auf LinkedIn ist das ja gar nicht so einfach, dann verschiedene Punkte abzuwickeln. Das ist ja für mich zum Beispiel das Gleiche. Wir haben ja auch unterschiedliche Brands wie den Apofluencer, das ist ja die Veranstaltungsreihe, die wir vor 2 Jahren übernommen haben. Die sind natürlich unfassbar stark positioniert. Ne? Also der Apofluencer, der macht ja ausschließlich Social-Media-Marketing mit den Apotheken. Na, dann haben wir Schaufenster gestalten. Da geht es ja rein um das Thema Visual Merchandising. Und ne, Schaufenster ist ja noch spezifischer eigentlich, aber es geht ja schon breiter, in Anführungszeichen, um das Thema Visual Merchandising mit der Zielgruppe Einzelhändler. Und die Agentur dahinter zum Beispiel, Marketingfee, mit der sind wir eben nicht so spitz positioniert, sondern gehen eben ziemlich breit in die Masse rein, weil wir auch einfach nicht uns spitz positionieren wollen, sondern auch und auch nicht so eine ganz spitze Dienstleistung im Endeffekt haben, sondern wir haben verschiedene Experten für verschiedene Themen und gebündelt all das zusammen ist häufig ja ganz vieles. Also Brandbuilding über verschiedenste Aspekte oder verschiedenste Touchpoints der Customer Journey hinweg, ob es jetzt die Webseite ist oder Social Media oder Suchmaschinenoptimierung, das ist generell eigentlich ein sehr breites Feld und genau das brauchen aber auch viele Unternehmer.
LinkedIn ist ja auch ein Schaufenster, wenn man so will.
Ja, genau. Da ist es ja dann so, dass man ja dann ja auch die Unternehmensseiten hat. Klar, die Unternehmensseiten haben nie die große Reichweite wie das persönliche Profil, aber auch da, glaube ich, ist eine Strategie dann einfach sehr individuell, je nach Case. Also wenn jemand als Unternehmer mehrere Unternehmen hat, dann würde ich mir also ganz stark anschauen, habe ich denn alle meine Zielgruppen auf den jeweiligen Plattformen? Und wenn das bei LinkedIn der Fall ist, so wie es ja bei uns zum Beispiel auch der Fall ist, dann zu schauen, dass man trotzdem ganz konkret diese unterschiedlichen Zielgruppen angeht. Also nicht nur über das persönliche Profil, sondern immer zusätzlich auch mit dem dazugehörenden Unternehmensprofil. Also ich würde das immer gemeinsam dann ablaufen lassen.
Welche Rolle spielen visuelle Signale bei der Positionierung? Also ich hatte ja am Eingang schon gesagt, Farben, Schriften, Bilder, Website, Schaufenster. Kann ein Unternehmen durch seinen Auftritt unbewusst etwas anderes versprechen als durch seine Worte?
Auf jeden Fall. Also der Mensch nimmt 11 Millionen Reize in der Sekunde wahr. 10 Millionen davon sind rein visuell. Das ist eine unfassbare Masse und es zeigt auch gleichzeitig, wie groß der Anteil an visuellen Impulsen allgemein erstmal ist. Und dann ist es natürlich völlig unabhängig, ob wir jetzt von B2B oder B2C sprechen. Das heißt, gerade visuell strahlt jedes Unternehmen unfassbar viel aus. Und dann kommt es natürlich auch hier wieder stark drauf an, über welchen Touchpoint sprechen wir eigentlich gerade. Ne? Wenn wir jetzt über das Schaufenster sprechen, ist es häufig so, dass Unternehmen ja versuchen, irgendwie alles zu zeigen, was sie anbieten, und sämtliche Grundlagen der Wahrnehmungspsychologie werden mal böse gesagt über den Haufen geworfen. Das funktioniert natürlich von vorne bis hinten nicht. Das Einzige, was dann ankommt, ist, ich sag mal nett ausgedrückt, es ist ein Dauersale, was dann so visuell wahrgenommen wird. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf sämtlichen anderen Kanälen. Ne? Also ich würde immer gucken, wie konsumiert der Mensch eigentlich unterschiedlichste Kanäle. Social Media typischerweise, ja mal, da gibt es ja Studien und Statistiken zu. Das passiert mal eben zwischendurch, wenn man an der Bushaltestelle steht, beim Kaffee, morgens bei der Morgenroutine im Bad. Das sind so Sachen, dann greifen die Menschen typischerweise auf Social Media zu und die entscheiden sich für Social Media und nicht für das Fachmagazin. Also sollte meine Kommunikation auch genau dementsprechend sein.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Also gerade auf LinkedIn, um da jetzt nochmal das mit aufzunehmen, ist es ja so, klar, auf LinkedIn ist schon nochmal die Bereitschaft von den Usern größer, mehr als zwei Sätze zu lesen, als es typischerweise auf Instagram der Fall ist oder auf Facebook.
Wobei da schon sehr viele Posts sehr viel zu lang sind, meiner Meinung nach.
Das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass das dann schon auch was mit dem Punkt Sympathie zu tun hat. Ne? Also wenn uns jemand sympathisch ist, nehmen wir uns dann lieber die Zeit, so einen Post zu lesen, aber das passt ja eigentlich wieder nicht dazu, wofür Social Media eigentlich da ist. Wenn wir das mal ganz klassisch, das ist natürlich auch wieder Schubladendenken, aber so funktioniert Marketing primär. Wenn wir LinkedIn oder Social Media allgemein in die Customer Journey eingliedern, dann ist es ja typischerweise meistens die Awareness-Phase. Das heißt, wir betreiben als Unternehmen eigentlich Social Media, um erstmal auf uns aufmerksam zu machen. Da geht es gar nicht darum, direkte Kaufimpulse auszulösen. Und das bedeutet, wir wollen also immer mal wieder neue Menschen auf uns aufmerksam machen, um zu sagen, hey, ich bin XYZ und bei mir kannst du XYZ kaufen oder als Dienstleistung oder wie auch immer. Und genau so sollten wir Social Media auch nutzen, um die größtmöglichen Gewinn damit zu erzielen. Kaufphase, je nach dem, über was für ein Unternehmen wir sprechen, ist dann, wenn es ein lokales Unternehmen ist, dann ja vor allem der Store oder eben die Website. Und dann sprechen wir über Suchmaschinen bzw. KI-Optimierung. Na, also da sich wirklich immer bewusst zu machen, es gibt nicht den einen Kanal, mit dem ich jetzt komplett erfolgreich werde. Ich muss mir wirklich einmal anschauen, wie bewegt sich eigentlich meine Zielgruppe und an welchen Touchpoints, also Berührungspunkte, kann ich die wirklich gut erreichen.
Vor allen Dingen hat sich die Welt ja verändert. Also ich sag mal, vor 20 Jahren musstest du, wenn du ein gutes Produkt hattest, den Laden aufschließen und dann sind die Leute gekommen. Und heute ist es halt nicht mehr so. Ne? Dann deswegen stehen ja auch viele Innenstädte inzwischen leer, weil teilweise die Händler stehen geblieben sind. Oder wie siehst du das?
Ja, ist ein sehr spannender Punkt. Also ich persönlich bin der Meinung, es gibt auch heute in der Innenstadt Gewinner und Verlierer. Es gibt aber unfassbar viele Unternehmen, die ja aufgrund von Kostenersparnissen und Co. aufgehört haben, den Point of Sale hinsichtlich Visual Merchandising zu optimieren. Ist wahrscheinlich ein bisschen gemein, aber wenn man sich zum Beispiel Galeria anschaut, die haben jetzt ja auch schon seit längerem Probleme und eigentlich hängt, wenn ich das so aus meiner Brille betrachte, ist das zeitgleich passiert mit in dem Moment, wo man aufgehört hat, den Store hinsichtlich Visual Merchandising zu optimieren. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Unternehmen, bei denen das auch so ist. Bei IKEA zum Beispiel haben wir das Problem überhaupt nicht. Also die haben einen großen Schwerpunkt auf dem Punkt Visual Merchandising. Die steigern jedes Jahr wieder seit über 20 Jahren steigern die jedes Jahr wieder ihre Gewinnmarge, sind unfassbar erfolgreich, sind nonstop auf Expansionskurs und gleichzeitig bauen die ja massiv die Verkäufer ab. Also die haben vielleicht noch in der Küchenabteilung noch Verkäufer und ansonsten läuft das komplett alles über Visual Merchandising und sind damit unfassbar erfolgreich einfach. Und andere Unternehmen, ja, haben genau den Fehler gemacht, das andersrum abzuwickeln und haben einfach ein sehr großes Problem. Das funktioniert natürlich nur bei denen, die auch ein lokales Geschäft haben. Aber selbst kleine inhabergeführte Geschäfte, die wir mal betreuen, immer mal wieder, die müssen nicht mal unfassbar zentral sitzen, nur zumindest irgendwie eine Frequenz vorm Schaufenster und auch dadurch dann im Store haben und können ja massive Steigerungen eigentlich von Gewinn und auch Umsatz erzielen, wenn sie sich über solche Sachen Gedanken machen und da eben strategischer rangehen.
Was wäre denn ein pragmatischer Einstieg für Unternehmerinnen und Unternehmer, die merken, unsere Marke wird beliebig austauschbar oder nicht mehr passend. Womit sollte man anfangen, bevor man direkt das Logo, was ja leider sehr oft passiert, die Website oder den Claim neu macht, bevor man sich da vorher Gedanken macht? Oder wie ist dein Rat anzufangen?
Also, was wir ganz häufig machen und wo ich eigentlich ein Riesenpotenzial drin sehe, ist also einen kleinen Part aus dem Punkt Suchmaschinenoptimierung rauszugreifen und ganz nach vorne zu packen. Und zwar den der Keyword-Recherche. Also es gibt ja Tools, mit denen können wir ganz genau gucken, okay, was geben die Menschen eigentlich in Suchmaschinen und in KI-Systeme ein? Und da mal genauer drauf zu schauen, kann unfassbar viel bringen. Also gerade was auch in puncto Positionierung und Co. und generell strategische Ausrichtung von Unternehmen bedeutet. Ne? Wie verändert sich das auch gerade? Welche anderen Produkte werden gesucht oder wie ist das mit Dienstleistungen? Ist ja völlig egal eigentlich, ne? Weil die meisten Menschen, wir reden ja von einer Marktdominanz von um die 90%, nutzen immer noch Google, um bei allen möglichen Fragen Klarheit zu schaffen. Und all diese Daten, wenn man mit den entsprechenden Tools arbeitet, liegen einem ja vor. Und auf der Basis dann, also noch keine Website zu verändern oder sonst was, sondern einfach diese Daten der Keyword-Recherche zu nehmen und auf der Basis zu schauen, was verändert sich gerade, wo sind Potenziale, ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen unfassbar zielführend.
Sind das Tools, die jeder nutzen kann oder muss man da quasi dich ansprechen?
Das sind prinzipiell Tools, die jeder nutzen kann. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Tools. Ich persönlich bin Fan von Systrix hier an der Stelle. Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte und das sind deutsche Keywords, würde ich da Systrix empfehlen. Ist natürlich recht kostenintensiv, kostet ein paar hundert Euro da die Lizenz im Monat und da dann sollte man auch so ein bisschen Zeit einplanen, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie das Tool funktioniert oder welche Daten da relevant sind. Klar, man kann gerne auch uns ansprechen, aber das soll gar kein Pitch hier werden, sondern einfach wirklich, dass die Leute verstehen, ich würde unbedingt mit Keywords in den meisten Fällen starten, also gucken, welche Suchbegriffe werden wirklich eingegeben. Und da macht Systrix schon sehr viel Sinn.
Es hat mir gerade gestern jemand erzählt, dass man Keywords und sowas überhaupt nicht mehr braucht. Das kann man alles vergessen. Früher musste man das ja dann in diese Meta-Tags, was weiß ich, eintragen. Das wäre alles vorbei. Hat er recht?
Das ist wahrscheinlich jemand, der jetzt KI-Optimierung anbietet, oder? Also ich sag mal so, natürlich verändert sich gerade was bei SEO. Ne? Und gerade auch, wenn es darum geht, für KI zu optimieren, gibt es natürlich Dinge, die sich etwas unterscheiden, wenn wir für Suchmaschinen optimieren wollen. Allerdings ist das grobe Ganze oder der Hauptbestandteil dessen, was wir auch tun müssen, um in KI-Systemen erwähnt zu werden, deckungsgleich mit dem, was wir für Suchmaschinen machen müssen. Ne? Weil diese kleinen Bots, von egal wo die herkommen, die greifen auf den HTML-Code zu und nehmen darüber die Daten auf und entscheiden, ob das jetzt gute Informationen sind oder eben nicht so gute. Das heißt, diese Daten sollten unbedingt sauber strukturiert sein und so weiter und so fort. Und das ist ein Großteil einfach Suchmaschinenoptimierung. Und natürlich geht es dann da auch darum, genau zu wissen, was geben die Menschen denn überhaupt ein, um dann genau für die Begriffe zu optimieren. Und ich sehe Keywords eigentlich nicht nur als Bestandteil von Suchmaschinen oder KI-Optimierung. Ich sehe es halt noch viel größer. Also auch wenn es darum geht zu sagen, was für ein Content posten wir jetzt? Sich nicht irgendwas aus dem Bauch zu ziehen, sondern einfach zu schauen, was geben die Leute denn eigentlich in Suchmaschinen ein? Also was sind denn wirklich die Fragen, die sie sich stellen, um das zu nutzen für meinen Content, für Social Media oder selbst für Flyer-Gestaltung? Also ich kann ja, wenn ich weiß, was die Leute denken und was sie sich fragen, dann kann ich damit ja unfassbar viel anstellen. Das ist wesentlich ehrlicher als ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden.
Was mich in der letzten Zeit häufiger nervt, ist, dass dieser Satz, das macht die KI. Also ich brauche dich ja gar nicht mehr, ich brauche keine Agentur mehr. Ich setze mich da vor den Rechner und dann kommt Claude, ChatGPT und Co. und macht mir das alles hin. In 5 Minuten, da brauche ich gar kein Beratungsgespräch. Spürst du sowas auch, so eine Tendenz, eher der KI zu glauben als Experten?
Also ich weiß, dass das ja gerade ein sehr, sehr großes Thema ist und ich muss dazu sagen, wir in der Agentur nutzen natürlich auch für diverse Dinge KI. Klar, das gibt ganz viele Dinge, die man damit tun kann, die einiges beschleunigen und das, glaube ich, ist auch wichtig, um langfristig am Markt zu bleiben. Das reden wir ja von einer Kostenersparnis auch für den Kunden im Endeffekt. Aber wenn ich mir KI anschaue, dann würde ich sagen, bis KI bei uns zum Beispiel jetzt wirklich unseren Job komplett übernimmt, wird noch eine ordentliche Zeit vergehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, dass das auch auf viele andere zutrifft. Selbst Texter. Ich glaube, wer wirklich gute Texte schreibt, draußen sich überhaupt gar keine Gedanken um seinen Job machen, weil das kriegt KI so auf gar keinen Fall hin. Das heißt, KI sehe ich eher als Werkzeug, genauso wie es ja so ein Tool wie Systrix beispielsweise ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Vielleicht nochmal zum Thema Positionierung. Was sind aus deiner Sicht denn die häufigsten Positionierungsfehler, die kleine und mittelständische Unternehmen machen? Und welcher Fehler kostet vielleicht am meisten Vertrauen oder Umsatz?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das ist auch was man gar nicht so ganz stark pauschalisieren kann. Ich persönlich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich sehe, dass jemand rausgeht mit so einem Satz wie, ich unterstütze XY bei ABC, ne, so ein Standardding. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wieder aus irgendeinem Coaching entstanden oder KI hat das formuliert oder so. Und das greift mir eigentlich alles zu kurz. Und ich glaube, da steckt ein großer Fehler drin, dass viele zu sehr aus der eigenen Brille gucken und sich überlegen, was kann ich anbieten? Denn es geht ja eigentlich um den Kunden. Also sich zu fragen, was braucht der Kunde?
Ja, zum Schluss würde ich noch gerne eine persönliche Frage stellen. Wie bist du zu deinen Themen, zu diesem Wissen gekommen? Wie hat sich das entwickelt und was macht dir am meisten Spaß?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also wie habe ich das entwickelt? Ich sage ja immer, ich kann Marketing und sonst nichts. Das heißt, ich habe nach dem Abitur überlegt, ich wollte eigentlich Marketing direkt studieren und habe dann, ich komme ja aus einer Großstadt, gemerkt, Göttingen war so das Nächste. Nee, da hatte ich wirklich Lust drauf. Und dann habe ich ja das tolle Angebot bekommen von IKEA, dort im Marketing eine Ausbildung zu machen, direkt zur Führungskraft ausgebildet zu werden. Und so ging meine Reise im Marketing quasi los. Und dadurch habe ich halt auch einfach den großen Bezug zu lokalen Geschäften und Co. Da war ich ja lange, ja an die 10 Jahre war ich bei IKEA und habe dann ja dann doch noch das Fernstudium in Marketing gemacht und mich dann im Anschluss ja selbstständig. Ja, es sind tatsächlich 2 Dinge, die mir am meisten Spaß machen. Also ich bin so ein starker Zahlen-Daten-Fakten-Mensch und Typ, also ein typischer Blau-Dominanter, wenn man das über so ein Biostrukturanalysemodell sehen würde. So schätze ich mich zumindest ein. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung, das macht mir tatsächlich total viel Spaß. Aber auch Visual Merchandising, obwohl das so unterschiedlich wirkt, auf den ersten Blick ist es das gar nicht. Weil auch ein Schaufenster hat nichts mit Deko zu tun, zumindest nicht, wenn es gut sein soll. Da geht es ganz stark um ja, gängige wahrnehmungspsychologische Methoden. Das heißt, auch das ist alles total berechenbar. Na, auch einer meiner Lieblingssätze, Schönheit ist auch ganz klar berechenbar und nicht relativ.
Positionierung beginnt also nicht beim Claim und sie endet nicht beim Logo. Sie zeigt sich in jedem Kontaktpunkt, in der Sprache, in Bildern, in Farben etc., Social Media Auftritt vor allen Dingen und natürlich auch im Verhalten gegenüber Kundinnen und Kunden, ganz klar am Point of Sale. Vielen Dank, Chantal, für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und wer mehr aus dieser Folge mitnehmen möchte, der sollte sich vielleicht einfach die Frage stellen, versteht mein Kunde auf den ersten Blick, wofür wir stehen und fühlt sich das auch so an? Weitere Informationen zu Chantal und zu ihrer Arbeit verlinken wir euch in den Shownotes. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.